Ich will also sowas wie den Grundriss des Faschismus zeigen. Und der nimmt seinen Auftakt damit, dass die deutsche Nation, als Hitler Politiker wird, in einer Notlage steckt, die ganz schlicht darin besteht, dass Deutschland einen Krieg verloren hat, Gebiete eingebüßt hat, unter einem Diktat der Siegermächte steht, die ihm vorschreiben, was es darf und was nicht, in militärischen Dingen, in diplomatischen und sonst wie. Aber Deutschland ist auch wirtschaftlich am Boden zerstört. Die Wirtschaft ist zerrüttet, es gibt eine Krise, mächtige Arbeitslosenzahlen und 20% des staatlichen Haushalts müssen als Reparationen an die Siegermächte weggezahlt werden. Das ist die Lage. Und diese Lage bedenken nicht bloß Hitler und seine Schergen, sondern alle damaligen bürgerlichen politischen Parteien. Und nichts ist besser geeignet, den Vorwurf gegen Hitler zurückzuweisen, er sei ein größenwahnsinniger Irrer, ein pathologischer Fall gewesen, als sich einmal die Diskussion anzugucken, die Hitler und die bürgerlichen Parteien zusammen geführt haben, um die Frage, wie bringt man dieses Deutschland aus seiner Niederlage wieder heraus? Wie bringt man es zu neuer Macht und Größe? In dieser Diskussion hat sich nämlich gezeigt, dass dieser pathologische Größenwahnsinnige ein kühler Rechner war, der den Vorwurf des Größenwahns an Projekte gemacht hat, die seine Konkurrenz aufgeboten hat. Die kam nämlich als erstes mit dem Vorschlag an, es wäre gut, wenn Deutschland Standortpolitik machen würde. Die kannten damals nicht das Wort, aber sie meinten denselben Sachverhalt und gedacht war an Folgendes: Wir müssen sehen, dass wir Deutschland wirtschaftlich wieder stark machen, weil aus der wirtschaftlichen Erstarkung, der Gelderträge, einer stabileren Währung auch der Staat wieder neue Machtmittel bekommt und damit seine Position umkehren kann. Vom Verlierer zum Sieger. Da war gedacht an Sozialabbau, auch mit diesem Begriff, an die Kürzung der Löhne, an die Steigerung von Exportziffern. Und Hitler, der dies gehört hat als Vorschlag seiner bürgerlichen Konkurrenz, war scharfsinnig genug zu antworten, das ist ein irrwitziger Weg. Denn Deutschland steht unter der Obhut, unter der Aufsicht von überlegenen Siegermächten. Die werden eine solche Exportoffensive erst gar nicht zulassen. Und wenn dann doch, dann wären sie die Ersten, die der deutschen Nation die daraus gewonnenen Erträge per Reparation wieder abzwacken. Der hatte einen Zirkel entdeckt, der Hitler, und gemeint, auf diese Weise wieder als Nation stark zu werden, auf dem Weg der wirtschaftlichen Stärkung, das setzt bereits die Stärke der Nation, die man erringen will, voraus, um nämlich die Einsprüche, den Zugriff der Siegermächte auf die Erträge zurückzuweisen. Also wird es verworfen. Zweiter Vorschlag, auch nicht von Hitler, sondern der bürgerlichen Konkurrenz, hieß, machen wir doch ein vereinigtes Europa. Deutschland, diese schwache Verlierernation, versucht sich mit den Europäern zusammenzutun. Schon damals war gedacht an die Konkurrenz mit Amerika. Hitler meinte dazu, das ist kindisch, sich als Weltkriegsverlierernation mit dieser Supermacht, die sie schon damals war, zu messen. Und was das Projekt selber angeht, stark werden durch ein vereinigtes Europa, so war seiner bürgerlichen Konkurrenz wie ihm auch klar, da möchte man ja nicht das fünfte Rad am Wagen sein, sondern es soll ein deutsch dominiertes Europa sein, damit dieses Instrument für den deutschen Wiederaufstieg taucht. Und dass sich das die Europäer von einer Verlierernation gefallen ließen, das glaubte Hitler nie. Also hat er auch dieses Projekt verworfen mit dem Hinweis, das leidet unter demselben Widerspruch wie das erste. Um europäische Staaten zu vereinen und sie zum eigenen deutschen Instrument zu machen, da muss man die zur Fügsamkeit bewegen können, also die Stärke bereits haben gegenüber denen, die man erst durch sie erwerben will. Abgelehnt. Drittes Projekt, auch von der bürgerlichen Konkurrenz vorgeschlagen, nicht von Hitler, war, dann machen wir auf eigene Faust die Wiederherstellung der Grenzen von 1914. Da hatte ja Kaiser Wilhelm einiges vergeigt. Wurde mit demselben Argument abgeschmettert. Das bedeutet den Krieg Deutschlands gegen alle europäischen Nationen. Jetzt kommt die vierte Option, die der kühle Rechner Hitler, Klammer auf, das kühle Rechnen ist in meiner Redeweise kein Kompliment im Unterschied zum pathologischen Gefühlswahn, weil ich die Sache nicht leiden kann, für die der Mann gedacht hat. Klammer zu. Die vierte Option, die Hitler ins Spiel bringt, heißt, wir brauchen eine Stärkung Deutschlands, die aus den genannten Gründen über die wirtschaftliche Erstarkung nicht geht. Die muss ein territorialer Zugewinn sein, der wuchtigere Voraussetzungen in dieser Nation schafft, um sich damit im kapitalistischen Konkurrenzbetrieb zwischen den Staaten wieder nach vorn arbeiten zu können. Wir brauchen eine territoriale Expansion, zweitens aber eine solche, die Deutschland nicht auf einen Schlag mit allen Europäern in den Krieg führt. Lösung: Diese territoriale Expansion muss Richtung Osteuropa gehen, sodass man nicht unmittelbar die westlichen Anrainerstaaten angreift, sondern umgekehrt schaut, mit deren Billigung operieren zu können. Und eine ganze Zeit lang hat der Westen dieser Kalkulation Hitlers Recht gegeben. Die haben das Münchner Abkommen unterschrieben und gesagt, gut, wenn ihr die Sudetengebiete und diese Randgebiete der Tschechoslowakei einverleibt, darunter setze ich, Chamberlain, Daladier und wie die damals hießen, meine Unterschrift. Das ist gebongt. Am Ende ging die Geschichte nicht so harmonisch weiter, aber bis dahin schon. Also stand Hitlers Projekt fest, die Erstarkung Deutschlands ist über einen per Krieg herzubringenden territorialen Zugewinn zu machen, der den Widerspruch der anderen drei Optionen vermeidet, sich bei diesem Weg auf einen Schlag mit allen europäischen Anrainern gleichzeitig zu überwerfen. Dieses Projekt hieß Krieg und es ist mit dem Etikett Antikapitalismus, wie man das mitunter hört oder liest, überhaupt nicht richtig gefasst. Weil Hitler selber keine Absage an den Kapitalismus erteilen wollte, sondern er war der Auffassung, dass der Machtzuwachs Deutschlands wegen seiner Niederlage aktuell aus wirtschaftlichen Mitteln, aus Produktions- und Exporterfolgen nicht zu ziehen geht, wegen des Einspruchs der Sieger, also den territorialen Gewinn, die Vergrößerung der Machtbasis braucht, auf dem dann ein wuchtigerer, konkurrenzfähigerer Kapitalismus blühen sollte. Der war kein Antikapitalist, sondern er war für die Herstellung der Voraussetzungen eines wuchtigen Kapitalismus und deswegen war für die Politik, die er betrieben hat, Kredit und Geld nicht der Begriff des Imperialismus, sondern Territorium. Aber deswegen, wer das ganze Projekt zu erledigen hatte, das war klar. Ein Krieg gegen die slawischen Völker, um den Raum zu erobern, das hieß Anspannung aller Kräfte des eigenen Volkes. Und dabei kommt Hitler zu einer betrüblichen Bilanz, was den Zustand seines Volkes angeht. Der hat sich das Werkzeug, das er dafür ausersehen hatte, dieses Programm Deutschlands zu realisieren, angeschaut und war der Auffassung, das ist ein desolater Haufen. Da gibt's die inflationsgeschädigte Kaufkraft von armen Schluckern, die sich mehr schlecht als recht über Wasser halten, ein riesiges Heer von Arbeitslosen. Da gibt es auch diese No-Future-Jugend, die rumgammelt, keine Werteorientierung hat. Das alles ist dem Hitler total sauer aufgestoßen. Aber nicht deswegen, weil der etwas gegen die Notlage dieser Menschen einzuwenden gehabt hätte. Das kann man ja spätestens an seiner eigenen Politik verfolgen, dass da nicht der Schuh gedrückt hat. Die Notlage dieser Leute, auf die er immer wieder hingewiesen hat bei seinen Reden, die galt für ihn als Index dafür, wie weit es mit dem Verfall der Nation gekommen ist. Und wem der Übergang gekünstelt vorkommt, der soll sich einfach erinnern, wie schnell der dahergesagt ist, auch heute. Nimm einem Sozialhilfeempfänger 10% seines Geldes weg. Und schon ist bewiesen, dass die öffentlichen Kassen notleidend sind. Sonst täte man das nicht. Kürzt die Löhne der Leute. Was ist denn damit bewiesen? Wie sehr der Standort Deutschland in Not ist, weil er es nötig hat, so gegen die Leute vorzugehen. Diese Denkungsart an der Armut der Leute, etwas ganz anderes, nämlich eine Not der Nation abzulesen, das konnte damals schon der Hitler. Das hat gar nicht der Kohl erfunden. Also fragt sich der Mann, wenn die Armut des Volkes zeigt, wie sehr es bergab gegangen ist mit dieser Nation, dann fragt sich doch, wie es überhaupt zu diesem Verfall der Nation kommen konnte. Und dann dauert es noch 2 Minuten, bis aus Opfern Täter werden. Warum kam es zu diesem Verfall? Das Volk hat die Staatskasse, die Sozialeinrichtungen als Selbstbedienungsladen benutzt. Zum richtigen Verständnis muss man sich den am Ausgang ohne Kasse denken. Das Volk hat sich immer ein zu großes Stück geschnitten aus einem Kuchen, der noch gar nicht gebacken war, über seine Verhältnisse gelebt, so wie man das heute auch erfährt. Das Volk hat also, um die absurden Bilder auf den harten Kern zurückzuführen, mit seinem materiellen Egoismus den Staat, seine Haushaltsposten und sozialen Einrichtungen ausgeplündert. Also ist klar, die, mit deren Not er angefangen hat, der soziale Schrott im deutschen Volk, beweist in Wirklichkeit, dass er es da mit dem Täter zu tun hat, der den Niedergang der Nation, der damit bewiesen war, verschuldet hat. Statt zu dienen, wie es der Beruf eines ordentlichen Volkes ist, haben die Leute verdient und den Staat ausgeblutet. Fragt sich, wie es zu so einer beruflichen Verfehlung des Volkes kommen konnte. Verdienen statt dienen. Auch darauf hat er eine Antwort gewusst. Der hat gesagt, das kommt daher, dass dieses Volk eine Führung hat, dass dieses Volk gar nicht zum ordentlichen Dienen anhält, sondern Populismus betreibt, Wahlgeschenke zum Fenster hinauswirft. Und das alles deswegen, weil man auf diese Weise Volksgenossen besticht, um selber in Amt und Würden an den Fleischtöpfen zu bleiben und sich dick und fett zu fressen. Das war das Bild, das Hitler entworfen hat, und das hat er gar nicht bloß im Sinne einer Einzelfallbezichtigung gemeint, dass es hier oder da korrupte Politiker gäbe, sondern der Hitler hat es als Systemkritik gemeint und hat ein Beweisstück dafür präsentiert. Der war der Auffassung, sowas, dass saumselige Führungsfiguren, statt das Volk ranzunehmen, es mit einem Füllhorn von Wohltaten überschütten, das ist in einer Nation kein Zufall, sondern ein Systemfehler, die auf Wahlen und Demokratie macht, wo es eine Parteienkonkurrenz und einen Pluralismus gibt. Da ist doch klar, dass um die Stimmen der Leute einzusacken, hier ein Schwimmbad, da eine Verdopplung des Lohns und hier die Erhöhung der Stütze versprochen wird, nur um am Ruder zu bleiben. Das ist eines Teils eine sehr verkehrte Auffassung übers Wählen, die nimmt eine Ideologie, die es wirklich mal übers Wählen gegeben hat, für bare Münze und meint, das sei der Begriff der Wahl. Verkehrt ist die Auffassung deswegen, weil beim Wählen der Mensch den Punkt erreicht, wo er von seinem Materialismus am weitesten Abstand genommen haben muss. Während er noch beim Verdienen in der Fabrik um Lohn und Leistung feilscht, dies verkehrt, weil er auf falsche Mittel und Instanzen setzt, ist bei der Wahl endgültig der Punkt erreicht, wo es um diese materiellen Interessen nicht geht, wo sich Figuren auf Zetteln präsentieren, bei denen dem Menschen die einsilbige Auskunft abverlangt wird. Wer soll über dich herrschen, A oder B? Und da kann man ein Kreuz setzen oder kann es lassen. Jedenfalls nicht vorschlagen, dass eine dreiköpfige Familie mindestens 85 Quadratmeter Wohnraum braucht. Zum anderen, was den quasi empirischen Gehalt angeht, Hitler würde sich heute schwer tun, den Populismusvorwurf gegen die bürgerlichen Parteien zu richten. Die haben nämlich an dem Vorwurf so viel Gefallen gefunden, dass die mittlerweile untereinander und gegeneinander überhaupt keine andere Kritik mehr zu kennen scheinen, als den zu einer unliebsamen Maßnahme der Konkurrenz oder auch zu einem Begehren aus dem Volk zu sagen, Populismus. Der einzige Vorwurf, der damit noch gesagt ist, ist, man hält es für eine schwere Verletzung dessen, was geboten ist, wenn man dem Wunsch eines Volkes oder Teilen der Bevölkerung entspricht. Das scheint nach der Auffassung der heutigen demokratischen Parteien offenbar die größte Verfehlung zu sein, die sie für denkbar halten und die sie deswegen ihren Konkurrenten gerne vorwerfen. Insofern ist der Einfall von Hitler durch die tatsächliche Entwicklung des demokratischen Parteienzirkus überholt, weil die sich den universell zu eigen gemacht haben, den Vorwurf. So, Hitlers Programm steht damit fest. Er weiß einen Weg für Deutschland, er weiß ein Mittel, wie man diesen Weg beschreitet, er weiß aber auch einen Gegner, gegen den man ihn beschreiten muss. Nämlich, wir brauchen eine Volksbewegung, die gegen die bürgerlichen Parteien reinen Tisch macht, gegen den bürgerlichen verderbten Sumpf, wie er gesagt hat, ankämpft, um den Staat vor diesem Verfall zu retten, den diätengeile Parlamentarier dem Volk in den Rachen geworfen haben. Das ist das Projekt. Und dieses Projekt, das hat Erfolg gehabt. Der ist mit diesem Projekt an die Macht gekommen. Und da muss man überhaupt nicht lang rumrätseln, warum das funktioniert hat. Dafür gibt es drei Argumente, warum das geklappt hat. Das erste ist, im Unterschied zu manchen kommunistischen Versuchen, musste dieser Kerl das Volk gar nicht groß umbiegen. Der hat Kritiken aufgegriffen, die ein intakter Staatsbürger ohnehin zu seinem bewusstseinsmäßigen Reservoir rechnet. Zum Beispiel, Anspruchsdenken ist von übel. Das hat der nicht in die Mannschaft reinblasen müssen. Das haben die schon drauf gehabt. Oder dass Politiker diätengeil sind. Ja, das weiß doch jeder, auch heute. Diese vorhandene staatsbürgerliche Moral, die hat der Mensch auf seine Mühlen geleitet und gegen die herrschenden bürgerlichen Politiker gewendet. Das war seine Leistung, das hat er hingekriegt. Und zum Zweiten hat er es geschafft, das nicht bloß zu einer Stimmungslage in der Nation zu machen, sondern er hat ja bei Wahlen tatsächlich der bürgerlichen Konkurrenz Stimmen abgejagt.
Nicht klar. Ein Faschist aus einer ökonomisch hergestellten Frage in nationaler Arbeitskraft damals.
Ja, erstens hat er es ja nicht alternativ behauptet. Zu den anderen Erklärungen kommen wir noch. Er sagt, ihm leuchtet überhaupt nicht ein, wie ein Faschist quasi politmoralisch darauf schließt, dass die wirtschaftliche Notlage der Nation auf diesen verderbten Volkskörper zurückgeht. Weil ja andere Erklärungen der Faschisten auch im Umlauf sind, nämlich zum Beispiel das Wüten des internationalen Finanzkapitals. Habe ich dich richtig zusammengefasst? Ja? Erstens hat er beide Erklärungen drauf gehabt. Ja. Aber da der Mann sein Projekt von der Erfolgsgewissheit aus betrachtet, dass das, was er für das Recht dieser Nation hält, Weltmacht zu sein oder gar nicht, auch die Garantie in sich trägt, dass das geht, fragt er sich, warum tritt dieses Ergebnis nicht ein? Die Frage der internationalen Finanzkapitalisten oder des internationalen Klassenkampfs, die Deutschland zusetzen, die wirft für ein solches Denken die Frage auf, warum ein deutsches Volk zum Erfolg berufen in dieser Auseinandersetzung unterliegt. Denn wenn deine Denkungsart so gestrickt ist, und das wird man im Weiteren sehen, der Mensch hat ja die eigenen Volksgenossen zu Ariern, einer Herrenrasse, ideologisch stilisiert, die für den Erfolg garantierten, den er in Auftrag gegeben hat. Dann fragt sich eben auch bei dem Vorwurf, das internationale Finanzkapital macht Deutschland kaputt. Wieso können die das gegen ein Volk, das doch den Willen, die Fähigkeit zum Erfolg in sich trägt? Sein Schluss heißt, dann muss mit diesem Werkzeug, das in meinem Denken die Erfolgsgarantie in sich birgt, selber was faul sein. Was ist denn da faul? Das Volk selber ist von Tugenden, für die es steht, abgewichen. Wie kann das ein Volk, das zu so etwas berufen ist? Der erste Schluss geht noch gar nicht rassistisch weiter, sondern sagt, da müssen Führer am Werk gewesen sein, die das Volk durch ihre Art und Weise, Geschenke zu verteilen, vom rechten Weg abgebracht haben. Später dann hält auch noch der Jude für die Erklärung her. Jedenfalls, was deine engere Frage angeht, dass für einen Faschisten das Volk selber ins Visier kommt, mit dem Argument, an ihm ist etwas faul. Das kommt daher, dass er das Projekt, das er will, vom Standpunkt der Erfolgsgewissheit denkt. Das können wir auch. Auf das, was, das, worauf wir ein Recht haben, das hat auch in sich die Garantie des Gelingens.
Nationalistisches Denken ist nicht objektiv, sondern Mist. Mist an einem Soll. Beide Seiten kriegen ihren Begriff durchs Messen an einem Soll. Das Ausland verweigert, und damit ist die Erklärung des Auslands für einen Nationalisten im Prinzip schon fertig. Da braucht man nicht mehr groß nachzugucken, was ist denn das Ausland? Das Ausland verweigert, meinetwegen auch noch das Finanzkapital verweigert, Deutschland sein Recht. Das Volk verweigert Deutschland den Dienst für sein Recht. Das Volk ist doppelt in dem Denken. Das Volk gibt es als eigentliche Sendung und davon abgewichenen Zustand. Fertig. So geht nationalistisches Denken. Das kann nicht nur der. Bei uns gibt es auch so eine Denkfiguren. Wenn der Kohl sagt Freizeitpark, dann setzt er doch auf die Beschwerde. So sind wir nicht. Das ist doch reinrufen in den Wald, um die Sendung als Echo abzuholen. Nein, nein, nichts, Freizeitpark, deutscher Arbeiter, alles aufgebaut, kriegt er zurück. Und genau so war es gemeint. Ja, so geht es denken da.